Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Dass der Roboter bei einer Operation im Krankenhaus den Arzt ersetzt, das ist derzeit noch Science Fiction. Es gibt da zwar ein Robotersystem namens Da Vinci, aber selbst das operiert noch nicht mal teilautonom. Immerhin, einige Universitätskliniken arbeiten schon damit und erforschen so die Technik. Noch ist das Ganze ein Zuschussgeschäft für die Kliniken. Die Kassen zahlen nur Standardsätze für Eingriffe, nicht aber Millionen für Hightech. Anke Petermann hat an der Uniklinik Mainz einen robotergestützten Eingriff beobachtet. Von der Lernkonsole aus.
Das Operationsteam in steriler Kleidung und Mundschutz bringt Da Vinci über den Patienten in Stellung. Mit seinen 4 steril verpackten Greifarmen beugt sich der Roboter spinnenartig über den Patienten. Da Vincis weibliche Stimme kommandiert.
Das Endoskop auf die Zielanatomie richten und die Zielentaste gedrückt halten.
Der Patient, dessen Zielanatomie Da Vinci ansteuert, hat Krebs. Ein Tumor im Mastdarm muss entfernt werden. Befallenes Gewebe radikal genug zu operieren, ohne dabei Harnleiter und Blase, Samenblasen und Genitalnerven zu verletzen, ist die Herausforderung. Die Zugänge, sogenannte Trokare für die mikrochirurgischen Instrumente, ragen aus dem Bauch des Patienten. Professor Kneist setzt sich an eine der beiden Konsolen und deutet auf die sogenannte Lernkonsole. Der Platz ist frei.
Wir sehen beide das gleiche Bild. Das ist ganz entscheidend auch für Ausbildungssituationen oder wenn man mit Kollegen zusammen operiert. Das ist auch manchmal ganz gewinnbringend.
Findet der Viszeralchirurg. Der Bauchraumexperte kann Gynäkologen oder Urologen hinzuziehen. Jetzt lehnt der Operateur die Stirn an die Konsole mit dem Bildschirm. Samt Head-Up-Display wie bei einem Oberklasse-Auto. Unter der Konsole ergreift Werner Kneist die 2 gelenkigen Plastikarme, positioniert die Finger wie an Schere oder Pinzette. Genau diese Instrumente steuert er in Echtzeit über den Roboter. Am OP-Tisch, ein paar Schritte entfernt, steht Monja Passalacqua. Die Assistenzärztin kann über einen Zugang bei Bedarf zum Beispiel Gewebe anheben und halten. An der Konsole hat der Operateur einen ergonomisch perfekten Arbeitsplatz. Bei stundenlangen Eingriffen wie dem heutigen kann er zwischendurch mal aufstehen.
Wenn ich den Kopf rausnehme, bleiben die Instrumente, wo sie sind.
Schmerzen und Verspannungen durch sehr ungünstige Hebelwirkungen bei der Schlüssellochchirurgie am OP-Tisch passé. Weitere Vorteile von Da Vinci: die fokussierte Beleuchtung im Inneren des Bauchraums und dessen vergrößerte 3D-Darstellung. Außerdem ist mit dem Joystick-Skalpell jedes Zittern ausgeschaltet.
Das heißt, Sie haben ein extrem ruhiges Operationsfeld. Sie bedienen die Kamera selbst.
Mit dem Gaspedal unter der Konsole, erläutert Kneist.
Das ist also aus meiner Sicht auch nochmal ein Vorteil. Sie haben also ein Bild, was konkurrent zu Ihren Wünschen ist. Deckungsgleich, Sie können es selbst einstellen. Und das ist eben Grundvoraussetzung für so eine Präzision. Ich glaube, da liegt der Vorteil der Robotik, dass Sie diese Präzision, dieses feine Operieren wirklich perfektionieren können.
Genau darauf kommt es bei einer Tumor-OP an. Kneist schaut via Monitor mitten in den Bauchraum.
Bis hierhin gehen die Lymphknoten, die potenziell befallen sind von dem Tumor, bis auf die Aorta. Das ist eine radikale Operation und dann müssen wir dieses Gefäß hier durchtrennen.
Die Hauptschlagader muss durchtrennt werden. Relativ gesehen ist das Standard, sagt Professor Kneist. Bevor er via Da Vinci den Schnitt setzt, verschließt der Chirurg die beiden Aderenden mit Clips. Wenn das nicht so gut gelingt wie soeben, kann es stark bluten. Dann müsste Kneist die Operation vielleicht abbrechen und den Bauch aufschneiden. Solch einen lebensrettenden Eingriff müssen Operateure weiterhin beherrschen, ganz gleich wie weit sich die Robotik entwickelt, meint Professor Norbert Paul, Medizinethiker an der Uni Mainz.
Und gleichzeitig, auch wenn Sie mit Systemen umgehen, die volle Verantwortung weiterhin bei sich sehen, sich als Mensch mit Handlungshoheit begreifen und tatsächlich, auch wenn die Systeme weiter voranschreiten, die Sensorik besser wird, konsequent das Bewusstsein Master-Slave nicht aufgeben.
Der Chirurg sollte Meister, der Roboter Sklave sein. Doch der Medizinethiker weiß, die Trennlinien werden unschärfer.
In dem Maße, in dem wir zu Recht sagen, mehr Routinesituationen müssten eigentlich von technischen Systemen übernommen werden, in dem Maße geht auch mehr Handlungshoheit auf das technische System. und damit geht mehr Verantwortung in das technische System rein. Und irgendwann kommt es halt zu dieser Verantwortungsdiffusion, wo der eine sich auf den anderen verlässt. Und das wird dann in schnell entscheidbaren Situationen schwierig.
Regeln für Entwicklungen festzuschreiben, die sich noch gar nicht vorhersehen lassen, davon hält Professor Paul wenig. Aber interdisziplinär müsse man sich darüber abstimmen.
Was sind die Standards, unter denen wir die Systeme zur Anwendung bringen und eben aber auch nicht zur Anwendung bringen, obwohl es von außen einen Nachfragedruck gibt? Dem Patienten zu sagen, super System, aber für Sie nicht, ist manchmal genauso mutig wie eine Indikation zu stellen, dass die OP jetzt dringend und schnell und zwar robotergestützt durchzuführen ist.
Schon Ende der 1990er Jahre, so erinnert sich Paul an seinen Übersee-Forschungsaufenthalt, führte die US-Marine robotikgestützte neurochirurgische Eingriffe
von San Diego aus auf in See befindlichen Flugzeugträgern durch. Und eines der Hauptprobleme waren sekundenweise Zeitverzögerung und spontane Einschätzung von Zwischenfällen durch visuelle, taktile Kontrolle eines Menschen vor Ort. Also wenn im OP auf dem Flugzeugträger irgendwas merkwürdig war, die Intuition zu besitzen, zu sagen, stopp, hier ist was komisch oder hier blutet es an einer seltsamen Stelle, sofort zu intervenieren, Pause zu machen, hands off zu gucken, was ist. Genau diese Intuition sind ja auf Bruchteile von Sekunden, die große Distanzen verhindern würden.
Gut, dann würden wir jetzt abdocken.
Die Tumoroperation von Professor Kneist ist gut gelaufen. Ob der Eingriff erfolgreich war, zeigt sich erst langfristig. Welche Aufgaben OP-Roboter künftig teilautonom oder autonom erledigen sollen, wird weiter diskutiert.
Zum Beispiel eine Naht durchzuführen, die ganz exakt wie eine Nähmaschine, gleiche Abstände, gleiche Tiefen, die kann vielleicht automatisiert ablaufen, wenn Sie das anstoßen, diesen Prozess. Die Frage ist nur, wann stoßen Sie ihn an, wie stoßen Sie ihn an und wie kontrollieren Sie das?
Kontrollieren werden weiterhin Menschen, da ist sich Professor Kneist sicher. Selbst wenn US-Wissenschaftler verschiedener Disziplinen in einer Befragung vorausgesagt haben, der Chirurg werde ersetzbar sein, und zwar um das Jahr 2053.
Jobs sind ein nachhaltiges Mittel gegen Armut, vor allem in Entwicklungsländern. Das ist unbestritten. Was aber, wenn es davon nicht genügend gibt? Leila Jana hat eine Lösung gefunden. Die 36-jährige US-Amerikanerin gründete vor 10 Jahren ihr gemeinnütziges Unternehmen Summersource und schafft damit Arbeitsplätze, vor allem in Uganda und Kenia, aber auch in Indien. Wie das geht, das hat Markus Schuler erfahren, als er Leila Jana in San Francisco getroffen hat.
Leila Jana könnte schon längst zu den Tech-Millionären in ihrer Nachbarschaft gehören. Sie könnte einen schicken Tesla fahren und in einem Apartment mit Blick über San Francisco wohnen. Die Harvard-Absolventin hat sich bewusst dagegen entschieden.
I've had a lot of like people say things like, oh, that's so cute. Did you start that all by yourself? It's compounded by the.
Viele Leute sagen mir, dein Unternehmen ist niedlich und hast du das tatsächlich selbst gegründet? Ich glaube, es ist gut, unterschätzt zu werden. Währenddessen haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das größer ist als viele Startups. Wir beschäftigen 2000 Menschen in Vollzeit. Wir verbrennen kein Risikokapital, so wie es viele Startups im Silicon Valley machen, die weit davon entfernt sind, profitabel zu arbeiten.
Far away from profitability. They don't even think about profitability. They're just churning through venture capital money.
Die 36-jährige Jana hat in ihrem Leben vermutlich bereits mehr erreicht als viele ihrer ehemaligen Mitstudenten, die jetzt bei Facebook arbeiten und Millionen im Jahr verdienen.
I'm lucky enough to own a home.
Ich bin definitiv reich. Ich habe das Glück, ein Haus zu besitzen. Ich habe genug zu essen. Ich bin krankenversichert. Ich fahre einen alten Mini Cooper aus dem Jahr 2011. Das ist mehr, als die meisten Menschen auf der Welt haben. Vor allem besitze ich die Freiheit, so zu leben, wie ich es möchte. Vor 11 Jahren hat Jana, deren Eltern aus Indien in die USA eingewandert sind, Summersource gegründet, ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen mit Sitz in San Francisco.
Sama means equal in Sanskrit.
Sama bedeutet in Sanskrit Gleichheit. Ich habe das Unternehmen mit 25 Jahren gestartet, um Menschen mit geringem Einkommen mit den Möglichkeiten der digitalen Arbeitswelt zu verbinden. Gut 2000 Menschen beschäftigt Jana mittlerweile. Das Gros der Sama-Source-Mitarbeiter lebt vor allem in Kenia und Uganda. Dort bereiten die Angestellten Daten für die Automobilindustrie auf. Auch deutsche Unternehmen nutzen Sama-Source, der Automobilzulieferer Continental zum Beispiel. Die Autoindustrie benötigt Millionen von Datensätzen, um die Computer ihrer Roboterautos zu füttern, damit die ohne Fahrer jede Verkehrssituation meistern können. Die selbstfahrenden Autos lernen mit unseren Daten, wie sie ein Stoppzeichen identifizieren können. Sie lernen, was eine Spurlinie ist, wie ein menschlicher Fuß aussieht, damit das Auto auch tatsächlich anhält. Im Wesentlichen lernt der Computer mit unseren Daten, Muster zu erkennen.
You have to start essentially teaching the machine to recognize patterns.
Sama-Source hat seinen Hauptsitz im hippen Mission District von San Francisco. Hier gibt es hunderte Startups. Der große Unterschied: Sama-Source hat nur zum Anschub Risikokapital erhalten. Die nicht gewinnorientierte Firma ist heute schuldenfrei und trägt sich selbst. Leila Jana betont, dass ihre Mitarbeiter in Uganda und Kenia deutlich über dem örtlichen Mindestlohn bezahlt werden. Umgerechnet 7,10 Euro verdienen sie im Schnitt pro Tag. Mehr als 50% unserer Mitarbeiter sind weiblich. Sie investieren in Dinge wie Gesundheit, Bildung, eine bessere Ernährung. Sie geben nicht mehr ihr Geld für billiges Zuckerrohr aus, sondern kaufen Gemüse und Eiweiß. Sie können sich eine bessere Ernährung leisten. Über viele Jahre ist Jana im Silicon Valley belächelt worden. A, weil sie eine Frau ist und B, weil sie ein Unternehmen gegründet hat, das nicht gewinnorientiert ist. Sie sieht die Startup-Szene in der Bay Area und im Silicon Valley sehr kritisch. Ich glaube, es wird hier bald ein böses Erwachen geben. Wir haben den Zug verpasst. Zu viele Firmen beschäftigen sich mit 1%-Problemen, dem intelligenten Backofen für reiche Leute. Und andere Dinge, die sich nicht mit den immanenten Problemen unserer Welt auseinandersetzen. Sie beschäftigen sich weder mit Armut noch dem Klimawandel. Ich persönlich glaube, wenn man selbst nichts gegen eines dieser Probleme unternommen hat, welchen Beitrag hat man dann am Lebensende geleistet? Mit dieser Denkweise ist Leila Jana eine Ausnahmeunternehmerin mitten im hochkapitalistischen Silicon Valley.